Hormone sind Botenstoffe im Körper, die Informationen zwischen Zellen weitergeben. Deswegen spielen sie bei vielen, oft lebenswichtigen Vorgängen im Körper eine wichtige Rolle. Mit dieser Einleitung möchte ich euch die Tür zu einer neuen spannenden Podcast-Folge öffnen.
Ohne Nebenwirkungen. Der Steirische Apotheken-Podcast auf Antenne Steiermark.
Ich freue mich, dass Alexandra Fuchsbicher von der Steirischen Apothekerkammer heute bei mir ist.
Hallo, Roland.
Hallo. Und Apothekerin Heike Klocker. Schön, dass auch du da bist und dein Wissen zum Thema Hormone mit uns teilst.
Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Sehr gern. Ich habe es zu Beginn schon erwähnt, dass Hormone bei lebenswichtigen Vorgängen im Körper eine wichtige Rolle spielen. Warum? Was sind eigentlich Hormone genau?
Du hast ja eh schon gesprochen, es sind Botenstoffe, aber ich sag dir was, ich würde das noch viel umfassender sagen. Hormone sind unsere Lebenselixiere, die halten alle Vorgänge am Laufen. Bewusst sage ich alle. Deswegen sind sie so wichtig und deswegen gehören sie immer, naja, sagen wir mal, satt im Plus im Körper. Also es sollte kein Defizit herrschen. Dann läuft alles rund und gut.
Wie kann man sich das vorstellen?
Wir machen einfach ein Beispiel. Wenn ich mich kraftlos und müde und wenig konzentriert, ich kann mich schlecht entscheiden, ich mag nicht, ich weiß ja, was tue ich morgen, wie tue ich, dann kann ich ja mal sicher sein, dass ich da vielleicht, und das ist bei Männlein wie Weiblein gleich, meinen Kraftlackelhormon anschaue, das ist das DHEA im Körper. DHEA, das steht für, das heilt einfach alles. Das ist jetzt ein bisschen flapsig so dahergeredet, aber tatsächlich ist das DHEA unser Unterstützer im Hintergrund. Das ist da wirklich der Kraftlackel, deswegen sagt man das so. Und wenn ich da im Defizit bin, dann ist es mühsam herauszukommen. Dann kann ich noch den fixesten Willen im Kopf haben. Ich muss, ich will, ich habe zu tun. Wenn die Energie irgendwann ausgeht, dann hast du halt um 17 Uhr schon keine Energie mehr, obwohl der Tag noch bis 24 Uhr Mitternacht gehen sollte. Und das muss man auffüllen.
Jetzt weißt du, warum ich die Heike eingeladen habe. Die Heike kann das so wunderbar umschreiben. Mhm. Und es ist ein tolles Gebiet. Es ist ein Gebiet, das uns alle betrifft, weil wir haben alle diese Hormone und es ist eigentlich keiner von uns da, den das nicht betrifft. Und es ist ein Thema, das ganz aktuell ist, das immer wichtiger wird, weil es einfach immer mehr quasi auftaucht, dass es Verschiebungen auf dem Bereich gibt. Und deswegen ist dieses Thema ganz brandaktuell. Und die Heike ist eine Spezialistin auf dem Gebiet. Sie beschäftigt sich schon seit sehr, sehr vielen Jahren damit und ist eine der ersten Apothekerinnen in der Steiermark gewesen, die ein Hormonlabor sogar in der Apotheke eingerichtet hat, um da Präparate herzustellen, die wir in der Apotheke dann für unsere Kunden zubereiten lassen.
Mhm. Aus welcher Region kommst du, Heike? Haben wir vergessen, anfangs zu erwähnen?
Also jetzt bin ich in der Obersteiermark in Drofeiach zu Hause, aber ursprünglich einmal ganz ursprünglich aus einem anderen Leben in Deutschland und habe auch tatsächlich noch in Deutschland studiert und bin dahergekommen, bin aber jetzt schon 30 Jahre da.
Alles klar. Mhm. Ihr habt es erwähnt, ganz aktuell, ja, aktuell gibt es einen Hype um sogenannte humanidente Hormone. Was sind die und warum werden die aktuell so gefeiert?
Okay, wir werden vielleicht einmal ein bisschen Begriffdefinition machen am Anfang, nur damit alle wissen, wovon wir sprechen. Ja. Also normalerweise spricht man von bioidenten Hormonen, das ist so das Schlagwort. Damit ist gemeint, okay, das sind genau die Hormone, die mit dieser Strukturformel so bei uns im Körper zirkulieren. Es gibt aber bioidente Hormone auch im Tierbereich, im Pflanzenbereich. Also es kann auch zum Beispiel bioident heißen und man meint equine Hormone von der Stute. Das wird nämlich ist früher verwendet worden. Deswegen haben wir jetzt versucht zu definieren und sagen ganz bewusst humanidente Hormone. Damit sind die gemeint, die im menschlichen Körper zirkulieren. Es sind die gemeint, die keinerlei Abänderungen an der Strukturformel haben und von denen wir wissen, wofür sie in welchem Bereich zuständig sind und auch in welchem Verhältnis sie im Körper sein sollten.
Alles klar. Was sind dann Hormonderivate und wie unterscheiden die sich von den humanidenten Hormonen?
Also da gibt's so ein nettes Beschreibungsbild, was ich für meine Kunden immer nehme. Wenn ich ein humanidentes Hormon habe, dann habe ich Schlossprinzip, das passt einfach hinein. Wenn ich ein Hormonderivat habe, dann machen Chemiker oder wir auch Pharmazeuten, je nachdem wer daran arbeitet, eine Abänderung an der Strukturformel. Und dann bekommt diese Strukturformel, bei den Hormonen ist da prädestiniert die Position 17 in dem Molekül, ein Schwanzsal dran. Und dann wird aus einem Estradiol ein Ethinylöstradiol. Das ist der Wirkstoff unserer Pillen. Dann schaut das so aus, dass der Rezeptor sich einfach nicht mehr gut schließt. Das Schwanzerl ist da dran und es hat eine veränderte Wirkung. Und das müssen wir grundsätzlich unterscheiden. Sprechen wir von den Hormonen, die in unserem Körper zirkulieren, oder sprechen wir von pharmazeutischen Derivaten, die bewusst so chemisch verändert worden sind, dass man eine Wirkung daraus generieren kann, die anders ist, nämlich bei der Pille die empfängnisverhütende Wirkung zum Beispiel.
Alles klar. Die medizinische Behandlung mit Hormonen bezeichnet man als Hormonersatztherapie. Was passiert denn da eigentlich genau?
An erster Stelle steht einmal der Punkt, ich muss einmal feststellen, gibt's da einen Mangel, ja oder nein? Weil ich.
Wie stelle ich das fest?
Das kannst du machen im Blut oder im Speichel.
Okay.
Zwei prinzipielle Unterschiede. Im Blut misst man einfach das, was die Drüse gesamt produziert oder die Drüsen, je nachdem, welche Hormone bestimmt werden. Und im Speichel messe ich die freien Hormone. Freie Hormone heißt, die sind nicht gebunden an Eiweiß und zirkulieren nicht im Blut, sondern sind im Gewebe und machen die Wirkung. Und das muss ich festlegen. Ich muss schauen, wie hoch ist meine Gesamtmenge an Hormonen sozusagen, die der Körper hat, und wie viel davon sind frei und können wirken. Und wenn ich das habe, kann ich beurteilen, ist überhaupt ein Mangel da, ja oder nein? Das ist die Grundvoraussetzung.
Kann ich das bei euch in der Apotheke machen? Ich gehe hin zu euch und sage, bitte schaut einmal nach.
Nein.
Das, oder macht das ein Arzt das, oder ein
das
Labor?
Das gehört
oder?
Tatsächlich in die Hände eines Arztes, ja? Weil okay. Die Bluttests laufen über die ärztliche Schiene.
Ja?
Ein Speicheltest macht der Arzt oder die Apotheke. Das gibt beide Möglichkeiten, weil ein Speicheltest ist ein Test, den hast du zu Hause, und dann spuckt man in der Früh bzw. im Tagesverlauf das Cortisol in solche Röhrchen hinein. Dann wird das in ein spezielles Labor geschickt und untersucht, und dann legt man Blut und Speicheltest sozusagen zusammen und macht daraus das gute Bild plus einer ordentlichen Anamnese. Und die gehört in die Hände des Arztes. Du behandelst ja nicht die Werte, die auf dem Papier stehen, sondern du behandelst den Menschen, der vor dir sitzt. Deswegen gehört eine gescheite Anamnese und eine Wahrnehmung des Arztes um die Situation des Menschen, der vor ihm sitzt, unbedingt dazu.
Und wie viel unterschiedliche Hormone haben wir da in unserem Körper?
Also im Moment schauen wir so 7 bis 8 an, aber ich sagte, das ist eine Blackbox. Da wird noch ganz viel dazukommen von Dingen, die wir jetzt noch gar nicht wissen.
Wir wissen auch, dass sich ganz viele Ärzte auch erst beginnen, damit auseinanderzusetzen, zu spezialisieren. Die machen zum Teil ihre Ausbildung bei der Heike. Also die fahren zu ihr in die Apotheke, machen bei ihr Kurse und lernen sich auch mit der Materie erst auseinanderzusetzen. Das ist ja klassisch. Gibt es natürlich ein paar Hormone, die man als Mediziner standardmäßig immer betrachtet. Zum Beispiel das Schilddrüsenhormon. Das ist für einen Mediziner ein klassisches Hormon, das eigentlich immer mit beachtet wird, wenn man einen Patienten vor sich sitzen hat und einmal schaut, ob der jetzt gesund ist oder was der jetzt hat. Aber diese Spezialgebiete, von denen wir jetzt reden, DHEA und andere Hormone, wie die Heike sehr wunderbar benennt, mit ihrem Muntermacher und Kraftlackel und wie auch immer. Das sind Spezialgebiete, und da spezialisieren sich auch die Mediziner jetzt erst zum Teil, und es gibt natürlich schon ein paar Spezialisten, es werden aber immer mehr, und die arbeiten dann mit dem Apotheker oder mit der Apothekerin zusammen, weil die machen die Anamnese, die schauen sich den Hormonstatus dieser Hormone an und besprechen das dann mit dem Apotheker. Das ist ein Hand-in-Hand-Arbeiten, und der Apotheker braucht dann auch eine spezielle Ausbildung, um die Präparate dann auch für den Patienten, für den Kunden, damit es ihm besser geht, herstellen zu lassen oder selber herzustellen.
Das heißt, zurück zu meiner Frage, die medizinische Behandlung mit Hormonen funktioniert mit der Verabreichung von Präparaten.
Genau. Die alle rezeptpflichtig sind und die alle in der Verordnung in die Hände von Arzt oder Ärztin gehören.
Genau. Warum rezeptpflichtig? Was kann denn passieren, wenn ich da die falschen oder zu viele nehme?
Geh mal ganz zum Anfang zurück an deinen ersten Satz. Warum sind Hormone so wichtig? Weil sie alles im System steuern. Und da hat der Herr Paracelsus schon gesagt, die Dosis macht, dass ein Ding ein Gift ist. Und jetzt arbeite ich mit so feinen Dosierungen. Das heißt, es ist ganz klar, wenn ich das überdosiere, kann ich richtig was auslösen. Und das wollen wir auf keinen Fall.
Entgleist das Stoffwechsel total im schlimmsten Fall. Ne? Ja. Und wichtig ist eben hier, professionell zu arbeiten, feine Dosierungen vorzunehmen, und deswegen gehört das auch in die Hand von Profis, und es ist eben wirklich streng rezeptpflichtig. Die Anwendungen, weil du vorher gefragt hast, es gibt 3 Varianten. Entweder du nimmst es oral ein, als Tablette oder als Kapsel, oder du hast eine sogenannte transdermale Wirkung, das heißt in Salben oder Gelen, die auf die Haut aufgetragen werden in gewissen Dosierungen. Das heißt, da wird dann genau definiert, wie viel Zentimeter meiner Salbe oder meines Gels wird auf die Haut aufgetragen und wird transdermal über die Haut aufgenommen, und die dritte Anwendung ist vaginal, das heißt über die Schleimhaut im Intimbereich werden hier Zäpfchen oder Gele eingeführt, und das wird dann über die Schleimhaut aufgenommen. Diese 3 Varianten gibt's.
Okay, und warum hypt das momentan so? Woher kommt das, dieser Hype?
Also ich glaube, das hat was mit der Gesundheitskompetenz der Menschen zu tun. die wächst. Das ist deutlich wahrnehmbar. Liegt vielleicht auch an systemischen Ursachen, die einfach dazu führen, dass die Menschen wirklich beginnen, mehr Verantwortung für sich zu übernehmen. Und wenn das unser Hormonsystem in einen Engpass kommt, also wenn einfach Mängel da sind, dann wird das Leben enger. Und die Menschen spüren diese Enge. Und Enge zwingt einem, sagen wir mal, in den meisten Fällen dazu hinzuschauen und zu sagen, was muss ich jetzt anders machen? Dann gibt's so populäre Literatur dazu. Da gibt's einige Bestseller im Moment. Und wenn man sie als Mensch, dann fängt man an, so ein Buch zu lesen und dann erkennt man sich, denkt, okay, nach den ersten drei Seiten, das trifft eigentlich alles auch auf mich zu. Dann ist zumindest schon mal ein Denkprozess gestartet und dann geht man auf die Suche.
Hast du einen Vorschlag für unsere Hörer? Weil du sagst Bestseller, was
also es gibt ein sensationelles Buch, das heißt tatsächlich Glück ist Hormonsache. Dr. Katharina Burkhardt, das zahlt sich wirklich aus, das zu lesen. Das lässt sich fast so lesen wie ganz bildlich, wie ein Roman zum Lesen. Was gibt's alles für Hormone? Was machen die alles und wie können die das tun?
Vielleicht auch als Grund, warum man sich mehr mit diesem Thema auseinandersetzt, ist, dass es ja in stressigen Zeiten, in denen wir jetzt leben, oft diese chronische Erschöpfung gibt, das böse Wort Burnout, das ich eigentlich nicht sehr gern verwende, aber das passt ja auch hinein. Und das ist sehr oft ein Thema, das viele Menschen betrifft und für viele eigentlich auch kaum greifbar ist. Wie gehe ich jetzt damit um? Was mache ich jetzt mit dieser Diagnose oder mit diesem Zustand? Und da kann man sehr viel mit diesen humanenthentischen Hormonen machen. Und deswegen ist das oft eine Schiene, wo man jetzt sagt, okay, die klassische Schulmedizin hilft mir oft nicht weiter bei Burnout oder bei diesen chronischen Erschöpfungssymptomen. Was kann ich sonst noch tun? Und dann wird halt oft gegoogelt und dann geschaut und dann liest man vielleicht, oh, Hormontherapie wäre auch ein Thema. Und dann ist es eben wichtig, dass das in professionelle Hände kommt. Ja?
Spricht man hier dann von Hormondefiziten oder kann man das so sagen?
Ich verwende da ganz oft den Begriff Balance, weil wir wissen, wir haben eine gewisse Hormonbalance im Körper, unter der wir uns richtig gut fühlen. Und das kann man sich dann vorstellen wie eine Wippe. Die hängen alle zusammen, die Hormone. Also es gibt keine isolierte Hormonwirkung. Das Hormon macht nur das und das macht nur das. Gibt's nicht. Das sind wie Zahnräder, die ineinander greifen. Und jetzt stell dir vor, du hast dein Gleichgewicht und auf dieser Wippe sackt eines nach unten. Was passiert dann zwangsläufig mit dem anderen? Braucht man nur passieren, wenn man auf der Wippe sitzt. Das geht nach oben und löst dann möglicherweise ein zu viel aus, weil der hemmende oder ausgleichende Hormonstoff ist dann nicht mehr ausreichend da. Und es geht darum, das Körpersystem so zu balancieren, dass die Hormone im Ausgleich sind, weil dann geht's mir gut. Und da mag ich an der Stelle noch was ergänzen, weil da kommt unsere Kompetenz als ApothekerInnen so zum Vorschein. Jedes Hormon wird nicht einfach so hergezaubert im Körper, sondern dazu brauchen wir Mineralien, Vitamine, Spurenelemente, bestimmte Pflanzenstoffe, dass der Körper das vor allen Dingen in einem Defizit leichter wieder erzeugen kann. Und das ist die Kompetenz, wo dann auch die ärztliche Schiene mit dem von uns an der Tara in der Beratung zusammengreift. Wenn wir das perfekt zusammenlegen und auch dafür sorgen, dass die, wie soll ich sagen, das, was wir brauchen, damit der Körper überhaupt produzieren kann, zuführen, dann wird daraus ein ganzheitliches Konzept, nämlich Gesundung des Körpers. Und das ist unser Ziel.
Man kann vielleicht von zwei Zahnradsystemen sprechen. Das hast du jetzt schon bildlich, das sieht man nur leider am Podcast nicht, wenn du mit deinen Händen da agierst. Mhm. Auf der einen Seite haben wir das Zahnradsystem im Körper, wo, wie gesagt, das eine vom anderen abhängt und es ist ein totales Gleichgewicht. Und wenn es im Gleichgewicht ist, ist alles wunderbar. Dann fühlen wir uns wohl, dann passt alles, dann ist alles perfekt. Und es ist halt nicht immer bei allen so perfekt. Manchmal kommt ein bisschen Sand ins Getriebe, ja, und dann steckt das eine Zahnrad am anderen. Und es kommt zu dieser Verschiebung, wie es die Heike gerade bildlich dargestellt hat. Und auf der anderen Seite ist dann die Betreuung desjenigen, der sich nicht wohlfühlt, auch ein Art Zahnradsystem. Wir brauchen den Arzt, weil der Patient geht wahrscheinlich auch zum Arzt, wird dort beraten, kriegt dort seine Untersuchungen, es wird eine ausführliche Anamnese gemacht und in der Therapie sind wir dann auch dabei und der Arzt bespricht das mit dem Apotheker und sagt, das und das System haben wir hier, das ist dieses Problem. Und hier sind wir dann gefragt, auf der einen Seite in der Herstellung des entsprechenden ganz speziell auf den Patienten abgestimmten Präparat, das ihm dann hilft, das Gleichgewicht wiederherzustellen und zusätzlich die körpereigenen Systeme wieder anzuregen mit pflanzlichen Wirkstoffen, mit Vitaminen, mit Mineralstoffen. Und das ist das zweite Zahnradsystem. Das eine ist das, was es auslöst und das andere, dass wir wieder dorthin kommen, dass wieder alles rund läuft. Ja?
Was gibt es sonst für körperliche Merkmale, die mir zeigen, dass mein Hormonhaushalt nicht im Balance ist?
Da müssen wir jetzt vielleicht ein bisschen unterscheiden, sprechen wir von Männlein oder Weiblein. Aber tatsächlich ist so, Mann und Frau haben beide dieselben Hormone im Körper. Das ist nur, das Verhältnis unterscheidet sich. Also beim Mann ist natürlich mehr das Testosteron, also die Androgenseite, diese männlich prägenden Hormone, bei der Frau jetzt eher die weiblichen prägenden Hormone, das ist das, was natürlich auch den Unterschied macht, dass wir Männlein und Weiblein werden. Wenn die im Defizit sind, das habe ich vorhin schon gesprochen, diese männlichen Hormone machen vor allen Dingen Kraft, Mut, Ausdauer, Entscheidungsstärke, Selbstbewusstsein, wie stelle ich mich hin im Leben, wie geht's mir damit oder haucht mich halt ein Windstoß schon gleich um. Wenn das fehlt, dann fehlt mir die Kraft für Anpassung, um anpassungsfähig zu sein im Leben. Das ist für mich das die Paradebeispiele auf der Androgenseite. Und auf der weiblichen Seite ist natürlich, wenn ich Estradiol oder Progesteronmängel habe, Progesteron vor allen Dingen dann, wenn die Frau noch einen Zyklus hat, dann kann ich, was das Kinderwunschthema ist, dann wirklich, was nicht dann halt vielleicht so leicht geht. Aber Progesteron ist auch für die Frau, für den Mann auch, aber für die Frau noch viel wichtiger. Ich sage immer, das ist das Chill-Out-Hormon. Das ist dieses, ich komme zur Ruhe, ich kann entspannen, ich kann mein Leben handeln. Und wenn du jetzt denkst, was die Frau in den meisten Fällen zwei oder drei Leben in einem lebt, mit Familie, mit Beruf, mit vielleicht, nicht nur vielleicht, sie sollte ja eine eigenständige Person auch noch sein, mit eigenen Interessen. Und dann kommt das alles zusammen und du hast einen Progesteronmangel, dann kommt irgendwann der Punkt, du kommst nicht mehr zur Ruhe. Also dann dreht sich das den ganzen Tag im Kreis. Und diese Mängel, das ist das, was wir hauptsächlich sehen.
Ein Symptom, das auch recht klassisch ist. Ich meine, bei den Frauen kennt man das, prämenstruelle Störungen, ja. Regelschmerzen, Wechseljahrsbeschwerden, dann am Ende der Periode. Also die Dinge sind eh klassisch, die kennt.
Und dann auch in Folge einer Osteoporose zum Beispiel, genau. Wenn dann der Hormonmangel schon so lang ist, dass sogar die Knochen leiden.
Was Frauen auch hauptsächlich ist Kinderwunschthematik, ja. Aber man soll das nicht unterschätzen, dass Männer dieses Hormonthema auch ganz präsent haben, eben auch mit chronischer Erschöpfung, Libidoverlust. Auch diese Schlafstörungen sind bei Männern ganz präsent und das Thema Männergesundheit liegt uns und Apothekern auch wirklich sehr am Herzen, weil das ist etwas, was wir immer wieder sehen, die Männer beschäftigen sich mit ihrer Gesundheit. Wir hatten ja auch schon einen Podcast zum Thema Männergesundheit. Oft nicht so, wie man es sich wünschen würde. Weil Frauen, die sehen Gesundheit als ihr Thema. Die sind für sich, für die Familie, die Gesundheitsmanager, die kümmern sich um die Kinder hauptsächlich meistens in den Familiensystemen. Ist das halt so. Aber das Thema Männergesundheit und dadurch auch natürlich das Thema Hormone bei Männern, das ist eigentlich nicht so präsent. Und das ist schon was, was auch immer mehr im Vordergrund kommt, dass dieses Thema auch Männer kommen ja in den Wechsel, dass da auch mit Burnout, mit Schlafstörungen, mit Überlastungssymptomen, dass der Hormonstatus ein ganz wesentlicher Faktor ist.
Und schlägt das nur auf die Befindlichkeiten oder kann so etwas auch Krankheiten auslösen?
Ja, es kann dann irgendwann auch Krankheiten auslösen. Das männliche Organ, was dann relativ schnell betroffen ist, ist die Prostata, wenn einfach Hormonmängel beziehungsweise von einem zu viel, vom anderen zu wenig. Und an der Stelle Männergesundheit, also die Androgene, das ist die männlich wirkenden Hormone, da gibt's zwei, drei ganz wichtige Kofaktoren. Das ist ein Vitamin C, das ist ein B-Komplex, also B5 da vor allen Dingen auch und ein B6 und ein Magnesium, ein Vitamin D3 und ein Zink. Das ist ganz einfach, wenn aus der männlichen Sichtweise geschaut wird, dass man da immer so ein bisschen auch ein Backup im Körper schafft. Dann kann ich gar nicht so schnell in ein, wie sagt man, Defizit rutschen.
Wie schaut's bei den Frauen aus?
Da kommt da Vitamin E noch dazu und da vor allen Dingen Magnesium und B6 für die Progesteronproduktion. Also, und da Q10 auf der Seite. Also, man sagte, man kann so ein bisschen herleiten, was man braucht. Aber prinzipiell, glaube ich, ist das auch der Schritt, den ich vorher gemeint habe. Und da kommt unsere apothekerliche Kompetenz mit hinein.
Aber welche Krankheiten kann es bei Frauen dann auslösen?
Aus der Erschöpfung daraus, also Kinderlosigkeit, prämenstruelles Syndrom. Also, das ist dann wirklich diese Symptomatiken rundum. Schlafstörungen, ganz heiß, wirklich, wirklich schwierig. Echt, und das geht dann wirklich auch in diese Richtung Burnout, weil wenn das System dann so kippt, wenn ich nie regenerieren kann in der Nacht, weil ich nie mehr schlafen kann und dann in diese Schwitzphasen dazukommen in der Umstellung, dann macht mich das auf Dauer krank.
Was auch eine Symptomatik ist, die eigentlich jetzt nach Corona immer wieder aufkommt, diese ganzen Long-Covid-Themen und Post-Covid-Themen, die sind auch sehr gut mit diesen humanidenten Hormonen heilbar, will ich jetzt nicht sagen, aber linderbar die Symptomatik. Ja?
Lässt sich ganz einfach erklären, weil wir wissen, dass diese Viren etwas mit unseren Mitochondrien machen. Das sind die Kraftwerke in jeder Zelle. Wir haben in jeder Zelle so etwas. Und wenn da eine, wie sagt man sagt so, es wird die mitochondriale Ebene, also das, wo die Kraftwerke arbeiten, die wird gehemmt durch bestimmte virale Geschehen. Und dort werden unsere Hormonvorstufen gebildet. Jetzt wird das System gedrosselt und die Vorstufen fehlen. Na, dann kannst du ausrechnen, dass am Ende weniger rauskommt, ist ganz klar. Und deswegen lässt sich der Zusammenhang so gut stellen.
Zu den Hormonersatztherapien kursieren auch, sagen wir mal, Halbwahrheiten. Welche sind das?
Hormone machen Krebs.
Wo fangst du an, hätte ich jetzt gesagt.
Ja. Dieser Spruch, ich mag an der Stelle wirklich, wir ganz klar sprechen, wir müssen wirklich differenzieren, von was wir sprechen. Sprechen wir von humanidenten Hormonen, die in unserem Körper zirkulieren und die wir nur so weit auffüllen, dass wir im physiologischen Verhältnis bleiben? Sprechen wir von Hormonderivaten, die abgeänderte Wirkung haben und wo wir gar nicht wissen, was ein zu viel und auf Dauer und möglicherweise alles auslösen kann? Also nochmal, das ist eine Therapie, wo Mini-Dosierungen große Wirkungen auslösen. Das gehört in die Hände eines Arztes oder einer Ärztin, die sich gut auskennt, die eine genaue Anamnese macht und wirklich schaut, was zu tun ist. Und dann kann nichts sein, weil es gibt eine genaue Guideline, das sind unsere physiologischen Bereiche, dort dürfen wir dosieren. Dann kann nichts sein.
Man hat es in der Vergangenheit gelesen, und zwar nicht wenig oft, gerade so im Sportbereich wird da auch experimentiert, sage ich es jetzt, mit Hormonen. Was passiert da? Warum macht man das?
Wir haben vorhin gesprochen, dass der Kraftlackel, ja, der kann alles. Und wenn ich das maximal hochdosiere, dann bin ich im Dopingbereich. Und es gibt genaue Vorgaben, was darf ich nehmen, was darf ich nicht nehmen. Und Hormone fallen in den Bereich Doping. Also das ist ganz klar. Und deswegen wird es genutzt.
Missbraucht.
Ja. Ja. Ist das bessere Wort, genau.
Zurück zu den humanidenten Hormonen. Bei welchen Krankheitsbildern oder Symptomen werden humanidente Hormone am häufigsten verordnet?
Burnout. Also ich sage jetzt dieses schreckliche Wort. Also ich würde mal besser übersetzt ist, alle Art von Erschöpfungszustände. Libido-Themen, Männlein wie Weiblein. Die zyklischen Geschichten wie ein PMS, dass ich rund um die Menstruation mich einfach nicht gut fühle, weil zweite Zyklushälfte der Frau ist immer Progesteron zugeordnet. Da ist Progesteron das wichtigste Hormon, deswegen muss ich das anschauen. Kinderwunsch. Aber wenn wir jetzt so allgemein davon sprechen, müssen wir natürlich auch sagen, die Hormonderivate, also diese veränderten, haben natürlich auch ihren Einsatzbereich, weil wenn ich eine empfängnisverhütende Wirkung haben will, setze ich die Pille ein und dann habe ich ein Hormonderivat. Also auch da müssen wir wieder unterscheiden, wovon sprechen wir. Aber die Bandbreite ist riesig.
Nach der langen Einnahme von Hormonderivaten, wie zum Beispiel der Pille, ist ja durch diese Veränderung des Hormons natürlich auch eine Verschiebung des Hormonspiegels im Körper. Das heißt, das ist auch ein Einsatzgebiet. Mhm. Und Schlaflosigkeit, ja. Ich glaube, das ist
Wechselbeschwerden.
Etwas, glaubt man gar nicht, ja. Wie viel da eigentlich hormonell
Depressionen.
Ist. Depressionen, Verstimmungen. Und eben ganz wichtig ist mittlerweile auch geworden Long-Covid und Post-Covid.
Die Derivate haben ja unterschiedliche Auswirkungen bei den Menschen. Also gerade wenn man jetzt die Pille als Beispiel hernehmen, nicht jede Frau verträgt die Pille gleich gut.
Genau.
Und das bedeutet, wenn ich habe vorhin das so gezeigt mit diesem Rezeptor, wenn ich eben eine Abänderung habe, dann will ich, dass dieses Molekül sehr viel länger am Rezeptor bleibt, weil damit hat es eine andere Wirkung. Und wenn, dann spiegel ich dem System sozusagen vor, das ist sehr viel länger am Rezeptor, ich habe genug Hormon, da ist genug da. In Wirklichkeit ist es aber ein Derivat, ein Ersatz, das nicht ganz diese Wirkung hat wie das physiologische Hormon. Und deswegen muss ich dann zum Beispiel nach dem Absetzen der Pille schauen, gibt's da ein Defizit? Hat der Körper schon eine Mangelsituation und dann muss ich auffüllen? Vor allen Dingen, wenn ich dann zum Beispiel nach Pille ein Kinderwunschthema habe und das nicht funktioniert.
Okay, welche Rolle spielt die Apotheke in der Herstellung humanidenter Hormone?
Eine sehr große, und da bin ich wirklich, das ist ein absolutes Herzensanliegen von mir. Hormone sind hochwirksame Stoffe und die werden verarbeitet in mikronisierter Form. Das ist jetzt ein Fachbegriff, der eigentlich nur sagt, ich zerkleinere das so, dass ich transdermal über die Haut das aufnehmen kann. Dazu muss es kleiner sein als 10 Mikrometer. Das ist mini, mini, mini. Mini. Und diese Mini-Hormone sind extrem fluffig. Weiße, fluffige Pulver. Das heißt, du kannst dir jetzt vorstellen, wenn ich das in der Apotheke verarbeite und ich öffne den Kübel mit dem Hormonrohstoff, dann habe ich eine Hormonwolke. Und um das zu verhindern, muss ich in meinem Labor Voraussetzungen schaffen, dass meine Mitarbeiter bzw. ich, wenn ich damit arbeite, nicht kontaminiert werden. Das ist ganz wichtig. Und das
auch
ist mir,
der Raum, ne? Das darf ja den Raum nicht
genau,
verlassen.
Genau, es ist ein extra Raum. Meine Mitarbeiter gehen über eine Schleuse hinein, schlupfen in der Schleuse in einen Schutzanzug, arbeiten mit Mundschutz, mit Handschutz, mit allem. Dann arbeiten sie unter einer Werkbank, wo ein Dreifachfilter ist, der diesen Hormonstaub, ich sag jetzt einfach mal, diese Hormonwolke wirklich absaugt. Der Filter muss gewechselt werden in ganz bestimmten Rhythmen, also so, wenn der eben gefüllt ist. Und damit verhinderst du, dass dieses fluffige Hormon überhaupt die Mitarbeiter kontaminiert, aber auch, wenn der Staub sich ablegen würde, auf alles andere Produkte kontaminiert. Und am Ende des Tages wird dann alles gesäubert, die Schutzanzüge extra entsorgt und man steigt in der Schleuse aus und geht wieder sozusagen aus dem Labor raus. Und diese Herstellung in der Apotheke, es bedarf wirklich einer, wie soll ich sagen, das braucht eigentlich ein Speziallabor. Das braucht ein Labor, in dem ich weiß, okay, da wird nur Hormon hergestellt, weil sonst müsstest du jeden Abend so gründlich putzen, dass du am nächsten Tag etwas Neues darin herstellen kannst.
Abgesehen davon ist es auch ein Schutz für die Mitarbeiter.
Na, absolut.
Heißt, wenn du den ganzen Tag mit den Hormonen arbeiten und das eigentlich jetzt nicht unter diesen Voraussetzungen gemacht wird, dann nehmen die das ja über die Schleimhäute auf, über die Augen, über die Nasenschleimhaut, über die Haut natürlich auch, wenn sie nicht entsprechend geschützt sind. Das heißt, es ist auch ein Mitarbeiterschutz und so ein Hormonlabor, wenn man das jetzt ganz so banal bezeichnen will, ist natürlich nicht in jeder Apotheke einrichtbar. Das ist ja auch mit finanziellen Kosten verbunden. Und deswegen gibt es eben spezialisierte Apotheken wie die Apotheke von der Heike, die solche Dinge herstellen. Und wenn jetzt zu mir ein Kunde kommt und sagt, er hätte gern so ein Präparat, dann rufe ich bei der Heike an, schicke das Rezept und lasse es bei ihr anfertigen für meinen Kunden. Das heißt, man kann das schon in jeder Apotheke als Kunde kriegen, nur hergestellt ist es sinnvollerweise nur in so einem Labor, eben um die Pharmazeutinnen und Pharmazeuten zu schützen, die damit arbeiten und damit ich auch die entsprechende Dosierung in dem Präparat drinnen habe. Weil wenn man sich jetzt dieses Mini-Hormonmolekül hernimmt, dann soll ja auch die Menge, die der Patient dann braucht, in dem Präparat drinnen sein und nicht zwei Drittel da irgendwo in der Luft herumfliegen.
Ja, man will ja nicht, dass die junge, zierliche Mitarbeiterin dann mit tiefer Stimme und Vollbart rauskommt aus dem Labor.
Genau, so wie ich heute den Link schon verstanden bin.
Wir haben uns tatsächlich, es gibt schon einige Apotheken, die das in Österreich machen und wir haben uns sozusagen so einem Art eigenen Goldstandard unterworfen. Wir haben das einfach jetzt einmal versucht festzulegen, wie diese Standards sein müssen, damit das einfach safe ist für Mitarbeiter, fürs Produkt, im Endeffekt dann auch für den Kunden. Und man kann das gibt auf dem Hormonnetzwerk eine Liste, da kann man auch einmal schauen, welche Apotheken das über ganz Österreich machen. Ich muss mir da jetzt gar nicht nur mich so in den Vordergrund rücken. Das gibt wirklich schon eine ordentliche Anzahl, die das richtig gut machen. Und das ist mein Ziel, dass die Anzahl da größer wird, dass wir das richtig gut machen.
Okay, aber was mich jetzt noch interessieren würde, weil ihr da gesprochen habt vom Hormonstaub und so weiter und so fort, was ist das genau, wie läuft da die Herstellung einer solchen Rezeptur konkret?
Das fragen alle. Das sage ich dir gleich, das ist eine Frage, die bei jeder Fortbildung am Anfang kommt. Das ist ganz, ganz einfach. Der Ausgangsstoff sind immer Pflanzen. Und früher hat man gesagt, das ist immer nur die Yamswurzel, das ist aber gar nicht mehr heute so, sondern je nach Region oder Produktionsstelle, wo der Rohstoff hergestellt wird, verwendet man noch die Yams, aber die Kiefer, die Soja, die Sonnenblume. Also es gibt eine Vielzahl an Pflanzen, die man für Hormonproduktion nehmen kann. Da wird sozusagen die Vorstufe aus der Pflanze gewonnen und dann gibt es 2 bis 3 oder 4, je nachdem welches Hormon produziert wird, Syntheseschritte, die immer im Labor, immer in der Industrie stattfinden. In der Pflanze findet man das nicht. Also es wird immer, man hat pflanzlichen Rohstoff und der wird durch 3, 4, 5 Schritte bearbeitet. Das ist ganz furchtbar. Das heißt Markerdegradation, das müssen wir im pharmazeutischen Labor in der Durchführung lernen, aber tatsächlich, also das wird in der Industrie gemacht. Dann entstehen weiße Pulver und jetzt kommt's, dass das Ganze dann so mikronisiert und aufnahmefähig wird. Das ist der eigentliche Vorgang, der das Hormon dann so wertvoll macht, weil es muss nämlich ganz, ganz, ganz zerkleinert werden. Und also pflanzlichen Ursprung, 3 bis 4, 5 Syntheseschritte in der Industrie und daraus entsteht ein Rohstoff, dessen Qualität ich aber noch einmal mit einem ER-Spektrometer, das ist ein Gerät, wo ich wirklich sehe, ist die Qualität auch dementsprechend. Und das ist das nächste Anliegen, das ich habe, dass man einfach, weiße Pulver gibt es viele. Und wir müssen genau definieren, dass das auch wirklich da drinnen ist, weil es so höchst wirksam ist.
Mir sind da ein paar Ausdrücke untergekommen, ein paar haben wir schon gehört. Estradiol, Progesteron, DHEA und Testosteron, wie unterscheiden die sich jetzt und wie schauen da die Einsatzgebiete aus?
Also du hast schon richtig was gelernt. Das sind die Namen der physiologischen Hormone. Und tatsächlich Cortisol fehlt, ja, und DHEA. Es sind tatsächlich, also die haben alle ein und dieselbe Grundstruktur, das nennt man Steroidgerüst. Das sind solche Sechserringe, die aneinander gekoppelt sind. Und in diesem Ringsystem gibt es zwei wichtige Positionen, 3 und 17. Und dort macht die Natur Veränderung, weil der Unterschied zwischen Testosteron und Estradiol, also Männlein und Weiblein, ist nur eine OH-Gruppe an der Position 3. Minimal. Aber das legt fest, ob Männlein oder Weiblein wird. Und an der Position 17, das ist die zweite Stelle, kann ich genauso verändern. Es ist also, die haben alle dasselbe Grundgerüst, aber je nachdem, wie die zwei Positionen besetzt sind, machen sie diese oder diese Wirkung.
Okay, das eine ist Männlein, das andere Weiblein. Genau. Und Progesteron, DHEA?
Der Progesteron ist bei der Frau das Hormon der zweiten Zyklushälfte. Der Mann hat das aber ganz genauso, weil die Prostata hat genauso viele Progesteronrezeptoren wie die Gebärmutter der Frau zum Beispiel.
Was zum Beispiel auch ein spannendes Hormon ist, ist das Melatonin. Das ist jetzt auch vielfach in aller Munde, weil das ja in fast jedem Schlafpräparat mittlerweile dabei ist. Also ist das Schlafhormon, ist auch wieder gleich aufgebaut, bis auf die zwei Enden, wo was anderes angedockt wurde von der Natur.
Okay, und DHEA hast du schon vorhin erwähnt, vielleicht nochmal ganz kurz.
Hat auch diese Grundstruktur.
Was heißt das nochmal?
Das halt einfach alles, nein, übersetzt, Dehydroepiandrosteron. Das ist so ein furchtbarer Name.
Das
muss sich keiner merken.
Und deswegen, das heilt einfach alles.
Das heilt einfach alles.
Ja, gutes Wort.
Bitte, das ist jetzt populär medizinisch, also ich mag, aber es transportiert so, was das kann. Das DHEA ist unser Hormon, was die Verknüpfung macht ins Immunsystem und ins Energiesystem. Und damit hat das so eine besondere Position, weil Kraft und Energie und Immunsystembalance brauchen wir alle.
Okay. Welche Rolle spielt die individualisierte Hormontherapie in der modernen Apotheke?
Das haben wir eigentlich schon ein bisschen angerissen, weil es ist ganz klar, wenn ich jetzt einen individuellen Test habe mit Blut und Speichel und ich sehe ganz genau, wie ist die Situation von dir, wenn du jetzt zum Beispiel zu mir kommst, dann muss ich natürlich auch eine individualisierteste Rezeptur machen, wie es so gut, wie es nur irgendwie geht. Ich will genau das auffüllen, was du brauchst, damit du wieder maximal Energie hast. Und da ist das Besondere. Und an der Stelle, das ist der Grund, warum ich Apothekerin geworden bin. Weil je individueller wir zubereiten können, und das kann man in einem Großindustriemaßstab gar nicht machen, weil du kannst nicht eine einzige Mischung machen. Aber das ist das, was eigentlich das höchste Ziel ist für mich in der Therapie, dass wir den Menschen individuell behandeln können. Und nochmal, deswegen bin ich Apothekerin geworden, weil eigentlich ist es ein Handwerk. Und dieses Handwerk macht dann in der Folge, wenn wir jetzt ein bisschen uns auch so standespolitisch denken, uns nicht austauschbar. Das muss angefertigt werden, im Einzelmaßstab. Das kann nur die Apotheke.
Kann ich den Blut- und Speicheltest bei jedem Hausarzt machen? Und wie geht's da dann weiter? Der Arzt schickt das in ein Labor, dort wird's ausgewertet, Ergebnis kommt zurück, Arzt gibt mir Rezept, ich gehe in die Apotheke, ist das richtig so?
Genau so. Ja? Also der Arzt muss natürlich auch ein bisschen ein Wissen haben zu Hormonen, das ist ganz klar, damit er weiß, zu welchem Zeitpunkt muss abgenommen werden. Bei der Frau im Zyklus gibt's da genaue Vorgaben. In der Früh, welche mache ich in der Früh, welche im Tagesverlauf.
Ah,
also
okay.
Da gibt es ein bisschen Wissen dazu.
Das heißt, da muss ich vorher Termin vereinbaren. Und,
ja, okay. Ganz genau. Also
hat
schon ordentlich gemacht.
Einen Biorhythmus.
Ja.
Und je nachdem habe ich entweder jetzt gerade einen Defizit, also quasi
genau.
Kurve ist gerade unten, je nach Tageszeit, oder sie ist gerade oben. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man weiß, wann man welche Abnahmen macht. Deswegen sollte sich der Arzt schon ein bisschen spezialisiert haben auf das Gebiet, weil das ist jetzt auch nicht so Alltag. So wie gesagt, der Schilddrüse ist eher Alltag, aber auch da gibt es ganz heikle Themen, wenn man jetzt über die Schilddrüse spricht. Aber es sollte schon jemand sein, der sich wirklich gut damit auskennt. Und dann mit der auch mit dem Befund, den er bekommt, aus dem Labor auch was anfangen kann. Ja, das muss man ja auch lesen können, so wie nicht jeder einen Ultraschall machen kann und nicht jeder ein Röntgenbild genau erkennen kann, wenn da feinste Fissuren sind. Dafür haben wir auch einen Radiologen, ja, der dann für Röntgenbilder zuständig ist. Gibt es dann Spezialisten für Hormonstatus und die wissen dann auch genau, wie ergänzt wird. Und damit, mit diesem Rezept, kommst du dann in die Apotheke und da wird es speziell für dich angefertigt und das ist das Tolle, dass es eine individuelle Behandlung ist, ganz speziell für den Patienten, der vor uns steht.
Weil ihr sagt, das ist auch tageszeitabhängig, heißt das, dass ich zu einer bestimmten Uhrzeit gar nicht meinen kompletten Hormonhaushalt abchecken lassen kann? Dann muss ich da dann mehrmals kommen? Oder?
Nein, also grundsätzlich zum Erklären, vielleicht, wir haben einen Biorhythmus, vor allen Dingen die Frau über 28 Tage, wo wir bestimmte Verlaufskurven haben und wir haben beim Cortisol zum Beispiel, das ist ja unser Muntermachhormon, das ist zum Starten in den Tag, das hat so einen typischen Verlauf in der Früh, einen Peak und geht am Abend langsam runter. Und da muss ich genau wissen, wann nehme ich jetzt was ab. Und gerade beim Cortisol, wo ich diesen morgendlichen Peak nach dem Aufstehen sehen will, um zu wissen, wie viel Kraft hat der in der Früh überhaupt noch, der Mensch zum Aufstehen, da hat sich der Speicheltest bewährt, weil den mache ich zu Hause. Da spucke ich das erste Mal rein. Das erste Röhrchen liegt schon am Nachtkastel am Abend vorher richtig hin. Und bevor ich überhaupt aufstehe, habe ich die erste Probe schon hineingespuckt zum Auswerten. Also wir haben praktisch den physiologischen Rhythmus, vor allen Dingen bei der Frau. Und wir haben dann den zirkadianen Rhythmus am Tag. Also das, was untertags den Rhythmen. Prinzipiell sagt man, wenn es irgendwie geht, soll man immer zur gleichen Zeit messen. Deswegen auch Schilddrüsenwerte in der Früh, damit das immer nach dem gleichen Mechanismus funktioniert.
Wenn man so eine Untersuchung macht, dann bekommt man eben, so wie die Heike gesagt, ein paar Röhrchen mit nach Hause für den Speicheltest. Da kriegt man dann genau die Zeiten vorgegeben, an denen man in diese Röhrchen hineinspuckt.
Ah, das mache ich zu Hause.
Genau, das machst du zu Hause.
Alles klar.
Ja, ja.
Okay.
Und die Blutabnahme findet dann beim Arzt in der
statt. Genau.
Also
okay.
Das ist jetzt nur eine Blutabnahme, möglicherweise.
Genau.
Aber die Röhrchen, da kriegt man vorgegeben, das um die Zeit, wenn ich noch im Bett liege. So
genau.
Ich sage, das Cortisol, da spucke ich schon in der Früh rein, das ist ein bisschen eine Spuckerei, aber das wird mir schon zusammenbringen. Und
das ist
dann
ganz einfach.
Vielleicht nochmal zum Mittag und vielleicht dann.
Genau. Du hast so ein Röhrchen und mit dem Strohhalm kannst du die hinein. Und tatsächlich macht man das, ist ganz einfach in der ersten Stunde. 0, 30 und 60 Minuten nach dem Aufstehen. Das ist einmal das erste Hineinspucken. Und wenn du zusätzlich noch Werte haben willst über den Tag verteilt, dann kriegst du noch Ergänzungen. Aber so ein Speicheltest lässt sich mit dreimal Spucken in der Früh ganz gut durchführen.
So viel verspucken, rennen.
Ja, dann trinken wir mal. Prost. Wasser wohlgemerkt.
Wasser, genau, ja. Wir haben die Uhrzeit so.
Welche Kunden kommen eigentlich am häufigsten mit dem Wunsch nach humanidenten Hormonen in die Apotheke?
Das ist, also die Bandbreite hat sich irrsinnig erweitert. Da kommen die Mamas von Mädels, sagen wir mal so 16, 17, 18, wo sich der Zyklus nicht einstellen lässt, mit den ersten Fragen, was können sie tun, dann was wir schon geredet haben, alle typischen Beschwerden der Frau, nach Absetzen der Pille auch, dann Kinderwunsch und dann natürlich, wenn es jetzt in Richtung Postmenopause geht, also wenn dann der Zeitpunkt eintritt, wo keine Blutung mehr stattfindet, auch wie kann ich diese Übergangsphasen machen? Und aber auch alle eben Erschöpfung, Schlaflosigkeit, also diese Themen. Auch durch Schichtarbeit wird ja zum Beispiel der Melatoninmangel verstärkt. Das heißt, das Schlafen geht nicht mehr so wirklich gut. Die sind auch da, weil die merken, dass wenn die Jahranzahl immer größer wird, unter Schicht- und Nachtdienst zu arbeiten, das hinterlässt einfach Spuren und das muss man rechtzeitig gut auffüllen, damit das gar nicht erst so absagt.
Und was sind da so die häufigsten Fragen oder Unsicherheiten, mit denen die Kunden da zu euch kommen?
Es ist gar nicht mehr so die Unsicherheiten. Das ist das Spannende, was sich in den letzten 5 Jahren verändert hat. Weil so viele Leute davon reden, kommen die Leute eigentlich schon ganz gezielt mit dem Wunsch.
Okay.
Ich habe gehört, es gibt da was, ich kann auf dem hormonellen Bereich was tun. Und da ist nicht mein erster Impuls, jetzt machen wir gleich irgendwas mit Hormone, schauen wir gleich. Der erste Schritt ist immer zu schauen, was kann ich für die körpereigene Produktion tun? Was gebe ich alles dazu, damit der Körper maximal wieder sich selbst helfen kann? Und erst wenn ich dann sehe, das reicht alleine nicht aus, dann kommt der Griff, also es ist praktisch zu den Hormonen, es ist so ein bisschen gestaffelt.
Aber wenn jetzt die Zahl an Menschen, die sich zum Thema Hormone da jetzt informieren, so stark anwächst, wächst da dann nicht auch die Verunsicherung automatisch mit?
Die Frage nach der Sicherheit ist immer ein
immer
Thema,
da,
natürlich,
ja.
Das ist klar, aber da klärt man dementsprechend auf. Und wenn man der Heike so zuhört, dann hat man, glaube ich, keine Sorgen mehr, weil da merkt man, da ist jemand kompetenter, der berät. Und darum ist auch das Wissen so wichtig. Darum muss man sich wirklich auch informieren, bevor man sowas auch anbietet. Was auch immer Thema ist, natürlich ein bisschen der Kostenfaktor. Ja. Die Krankenkasse übernimmt die Kosten wahrscheinlich in Zukunft noch weniger, als es jetzt schon tun. Also das ist schon auch ein bisschen ein Kostenfaktor. Und was auch ein Thema ist, dass man einfach wirklich dann vielleicht auch in der Apotheke nachfragt, ob man einen Spezialisten kennen, der also da wirklich kompetent ist und der auch wirklich jetzt da nicht kurpfuscht. Ja, da muss man auch wirklich aufpassen. Es gibt es natürlich auch, dass man aufpassen muss.
Apropos Pfuschen, ist euch da auch schon untergekommen, dass es da Menschen gerade in den sozialen Netzwerken, die sogenannten Influencer gibt, die da auch irgendwie mitspielen wollen und Ratschläge geben?
Weißt du, es gibt in jedem Bereich gibt es Menschen, die kennen sich richtig gut aus und ich will es gar nicht so über einen Kamm scheren, aber man merkt relativ schnell, ist es darauf ausgerichtet, irgendwas auf den ersten Ding zu verkaufen? Oder ist was dabei, wo ich Informationen bekomme? Und das ist immer mein Selektionsdings. Geht es hier um Informationen? Kriege ich auch Informationen, ohne dass ich gleich etwas kaufen oder bezahlen oder ein Abo oder sonst was erschließen muss? Und wenn ich das kriege, dann denke ich mir, okay, dann ist es zumindest einmal, da habe ich ja Chance, dass ich zu Informationen komme, um mir klarer zu werden, ist es ernst gemeint oder ist es fake?
Achtsam sein.
Achtsam sein, ganz genau.
Skepsis ist ein falsches Wort, das mag ich nicht so gern, aber man muss achtsam sein. Augen auf, Ohren auf und dann warten. Wenn man gleich die Geldtasche auch aufmachen muss, dann ist die Tendenz leicht so, dass das eine Geschäftemacherei ist. Also beim Aufmachen vorsichtig sein.
Alexandra, du hast vorhin schon mein nächstes Stichwort gegeben, die Zukunft. Wohin entwickelt sich die Hormontherapie in der Apotheke, wenn wir in die Zukunft schauen?
Es wird mehr werden, bin ich ganz sicher, weil es einfach ein Gebiet ist, das viele Menschen betrifft. Es wird wahrscheinlich bis zum gewissen Grad noch präziser werden, weil wir die Möglichkeit haben, mit genaueren Testungen und auch mit Weiterentwicklungen noch individueller und präziser die Behandlungen zu machen.
Es ist ganz sicher so und ich glaube, der Bedarf wird steigen, weil Longevity und dieses, alle Menschen wollen gesund älter werden und da sind Hormone maßgeblich beteiligt. Ich kann nur dann Lebensenergie gut generieren und gut erhalten, wenn mein Hormonsystem gut aufgefüllt ist. Und das ist der Knackpunkt. Mhm. Also von daher, der Bedarf wird größer werden, weil die Menschen per se älter werden. Und sie wollen gesund alt werden, weil das ist das Ziel. Ich will maximale Lebensenergie
und
haben.
Was es auch wird, ich glaube, es wird auch sicherer, weil wir einfach auch mit Podcast wie diesen die Information bringen wollen, das ist jetzt nichts Böses. Das hat dazwischen einmal so das Ding, also oh, böse Hormone und hin und her. Also es wird sicherer werden, weil jedes Wissen macht Sicherheit. Und wenn wir wissen, was wir damit machen können, wie wir das machen können, wie wir professionell damit umgehen, dann wollen wir auch vermitteln, dass das sicher ist. Ja? Und das ist jetzt nichts, wovon man sich fürchten muss, weil wir haben das alles in uns. Es geht nur darum, wie man damit umgeht. Und erstens die Diagnose, zweitens die Dosierung und drittens die Herstellung muss sicher sein. Und damit brauchen wir Spezialisierungen, wir brauchen Spezialisten. Und es sucht sich jeder so seine Nische und auch bei den Apothekern hat jeder so seinen Bereich, der ihn interessiert. Und deswegen ist es gut, wenn man da so das Bibi-Langstrumpf-Prinzip, dass ich von allem alles zusammenschütte in eine Flasche und dann habe ich alles drinnen, von Kopf bis zum eingewachsenen Zehennagel. Das gibt es sowieso nicht. Und es wird noch spezifischer und spezieller werden mit dem Wissen. Ne?
Und weil du vorher das Alter angesprochen hast, Heike, ab welchem Alter sollte ich eigentlich meinen Hormonhaushalt einmal abchecken lassen?
Also das würde ich gar nicht so allgemein sagen. Ich sagte nur eine andere Zahl. Man weiß, dass beim Mann so ab 35, 40 sinken die Androgene ganz physiologisch. Das sind die Kraftlackel, von denen wir vorhin gesprochen haben. Ganz physiologisch. Und bei 70 ist nur noch die Hälfte da. Jetzt ist die Frage, wann schaut man das dann an?
Ab 35. Hätte ich jetzt einmal gesagt.
Ich würde einfach, also wenn diese ersten Symptomatiken so auftreten und man das Gefühl hat, es ist irgendwie, es passt was nicht mehr, es ist einfach anders, als das noch vor ein, zwei Jahren war, dann ist ein Blick dorthin zu schauen goldeswert.
Okay, und bei den Frauen?
Das ist jetzt ein bisschen ein Thema. Wir sind die nächste Generation schon oder schon fast in der dritten Generation, wo künstliche Hormone als Pille angewendet wurden. Jetzt kannst du dir vorstellen, wenn eine Mama schon die Pille genommen hat und die Generation davor auch. Also wir haben Hormonmängel, die schon jetzt übergreifend passiert sind, weil tatsächlich diese Derivate lange angewendet wurden. Wenn du jetzt, wovon die Mama nicht so viel hat, kann halt dann die Tochter zum Beispiel auch nicht so viel kriegen. Und diese Hormonmängel werden, also die jungen Frauen werden tatsächlich immer jünger. Das wirklich eindeutig. Und auch da wieder, wann immer irgendwie ein Problem auftritt, sollte man das anschauen.
Was meinst du mit jungen Frauen, werden immer jünger?
Ja, weißt du, dass der Zyklus sich zum Beispiel gar nicht so wirklich gut einstellt. Okay. Oder dass sie immerzu bei jeder Regelblutung Beschwerden haben.
Ja, aber nur jetzt ein Durchschnittsalter. Ab wann?
Wir haben ganz viele junge Frauen zwischen 20 und 30, die ein Thema haben rund um Regelblutung. Und da muss ich nicht gleich zum Hormon greifen. Da bin ich nämlich bei diesen, was ich vorhin mit Kofaktoren und Pflanzenstoffen genannt habe. Da kann ich noch unterstützend was tun, damit das System wieder alleine arbeiten kann, bevor ich zum Hormon greife.
Bei Frauen, hat die Heike gemeint, ist das System eigentlich durch die dritte Generation an Pillenanwendern schon die Problematik weitergegeben worden. Mhm. Das heißt, in der ersten Generation der Pillenanwenderinnen hatten wir ja auch Dosen, die eigentlich ganz massiv eingegriffen haben in unseren Hormonhaushalt, weil da ist man noch mit richtig Vollgas hineingefahren, ja, weil man noch nicht gewusst hat, wie wenig man eigentlich von diesen Derivaten braucht, um eine Befruchtung zu verhindern. Und das hat schon wirklich eingegriffen. Dann ist in der nächsten Generation dieser Mangel oder dieses Ungleichgewicht im Hormonhaushalt schon mitgegeben worden. Und jetzt haben wir schon eine dritte Generation an Pillenanwenderinnen. Die Dosierung in den Pillenpräparaten ist zwar wirklich massiv zurückgegangen, wenn man das mit den ersten Präparaten vergleicht, aber es ist halt weitergegeben worden, dieses Ungleichgewicht, und dadurch haben wir schon viel früher in der Altersstruktur viel früher die Verschiebungen jetzt auch präsent und greifbar. Ne?
Also das Thema Hormone gewinnt immer mehr an Bedeutung. Was sind dann so eure Wünsche in Richtung Ärzte, Patienten und auch in Richtung Politik?
Also je mehr sich darin gut auskennen, das hilft allen.
So besser.
Ärzte, Apotheker, also Ärzte und Ärztinnen, Apotheker und Apothekerinnen, wenn man es ordentlich ausgendert. Und der Wunsch an die Politik wäre, nachdem ich weiß, wie viel Prophylaxe und wie viel zum Gesundheitsstatus Hormone beitragen, eigentlich müsste das bezahlt werden von der Krankenkasse in der bestmöglichen Version, weil dann hätte man nachher viel, viel weniger Folgekosten. Ich weiß nur, das ist ein Wunschdenken, aber Wunschdenken kann man trotzdem haben.
Absolut.
Also ich habe es und ich gebe so schnell nicht auf, ich habe ein großes Durchhaltevermögen.
Ein bisschen ein Wunsch ins Christkind, ja.
Aber, ja.
Was ich mir jetzt auch als Apothekerin wünsche, ist also auch die noch bessere, es funktioniert ja schon sehr gut, aber noch bessere Zusammenarbeit in diesem zweiten Ebene der Zahnräder, also dieses Ineinandergreifen der Kompetenzen Arzt-Apotheker. Das ist wirklich eine tolle Zusammenarbeit, funktioniert auch über weite Flächen sehr, sehr gut, aber dass das auch noch präsenter ist, weil das ist schon auch ein Kompetenzverständnis, das auf beiden Ebenen da ist und auch gegenseitige Anerkennung.
Ich darf nicht unterbrechen, ich eröffne meine Vorträge, also wenn ich diese Schulungen halt immer mit dem Wort, wenn Ärzte und Apotheker maximal zusammenarbeiten, potenziert sich unser Wissen zum Wohle des Patienten. Und da will ich hin, weil dann kommt nämlich am Ende noch viel, viel mehr raus, als wenn wir nur eins und eins zusammenzählen.
Und auch vielleicht so ein Qualitätsstandard,
ja, unbedingt,
kann ein Siegel sein oder wie auch,
genau,
immer. Da sind wir,
genau,
vielleicht jetzt eh schon ein bisschen auf dem Weg dorthin, dass man auch für die Patienten die Sicherheit hat, ich habe hier Bums, mein Siegel, einen kompetenten Ansprechpartner in der Ordination, in der Apotheke, dass ich damit, dass dieser Sicherheitsfaktor noch da ist. Jetzt geht das ein bisschen so über Mundpropaganda und sagen, oh, da habe ich jetzt jemanden, der sich wirklich gut auskennt. Aber dass das so ein offizielles Siegel gibt, wie so ein Ökosiegel, so ein Hormonsiegel oder wie auch immer, das wäre auch ein Qualitätsstandard, der dann auch eingehalten wird. Der kann, da lassen wir uns auch gerne überprüfen und sagen, okay, ich habe meine Standards, die halte ich ein, dafür habe ich meine Sicherheit auch für den Patienten und ich habe eine Überprüfung, das haben wir keine Scheu davor, uns auch regelmäßig überprüfen zu lassen. Das wäre vielleicht auch ein Thema, wo man sagen kann, okay, da haben wir Zukunftsmusik.
Falls ich einmal eine Ausrede brauche, wäre das glaubwürdig, wenn ich sage, das war nicht ich, das waren die Hormone?
Immer, immer, immer. Immer, sage ich sofort ja.
Es waren die Hormone, aber man kann schon gewisse Dinge auch mental steuern. Also ich bin mir ganz sicher, du wirst nie eine Ausrede brauchen.
Bestimmt. Eine Frage noch, man sagt ja auch, im Frühling spielen die Hormone verrückt. Was hat das damit auf sich? Gibt es diese Frühlingsgefühle wirklich?
Also ich sag dir was, die muss es geben, weil die macht unser Leben abwechslungsreich. Aber das sind nicht nur die Hormone. Also da sage ich jetzt gleich im Gegensatz, das sind nicht nur die Hormone. Da gibt's auch andere Gründe dafür.
Aber können die Hormone verrückt spielen?
Natürlich können sie das, absolut, absolut. Und jedes positive, aber auch negative Erlebnis hat immer Auswirkungen aufs Hormonsystem, beziehungsweise triggert dann wieder den nächsten Stoffwechselweg an. Also Gott sei Dank sind wir so grandios geschaffen, dass diese alle ineinandergreifen, diese Vorgänge.
Und wir haben ja sogar einen Bezug zur Zoologie. Wir haben Schmetterlinge im Bauch.
Ja, stimmt. Also gut, normalerweise sagt man, lasst uns in die Hände spucken. In dem Fall sagen wir, lasst uns in die Röhrchen spucken. Vielen Dank für eure wirklich total interessanten Ausführungen zum Thema Hormone. Schön, dass ihr da wart und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Roland. Dankeschön.
Ohne Nebenwirkungen. Der Steirische Apotheken-Podcast auf Antenne Steiermark.